Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser letzten Sendung des heutigen Tages. Der rote deutsche Pass mit dem Bundesadler ermöglicht visafreies Reisen in vielen Ländern dieser Welt. Die deutsche Staatsbürgerschaft öffnet aber auch gesellschaftlich viele Türen. Wer nicht Deutscher ist, muss hierzulande auf zahlreiche Rechte verzichten. Viele Menschen wollen deshalb so rasch wie möglich eingebürgert werden. Doch die Hürden sind hoch, die Wartezeiten lang. Die Bundesregierung will jetzt das Staatsbürgerschaftsrecht reformieren. Doch nicht nur die Opposition hat Zweifel. Wir berichten gleich zu Beginn. Das internationale Top-Thema heute weiter sind die Proteste in China. Die Staats- und Parteiführung reagiert mit aller Härte. Dazu ein Gespräch mit der China-Expertin Christine Schikupfer von der Uni Trier. Und wie immer in diesen Tagen der ausführliche Blick auf die Fußball-WM in Katar. Schneller und leichter sollen bei uns lebende Menschen aus anderen Ländern die Möglichkeit erhalten, deutsche Staatsbürger zu werden, so steht es im Koalitionsvertrag. Nun scheint die Ampel diesen Worten auch Taten folgen zu lassen. Die Pläne werden konkreter, ein erster Gesetzentwurf ist auf dem Tisch. Und schon regt sich Kritik an vielen Stellen. Auch innerhalb der Koalition gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Aus Berlin, Panayotis Gavrilis.
Schneller und einfacher einbürgern. Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt die geplanten Änderungen beim Staatsangehörigkeitsrecht auf einer Veranstaltung zu diesem Thema in Berlin.
Wer auf Dauer hier lebt und arbeitet, der soll auch wählen und gewählt werden können. Der soll Teil unseres Landes sein mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Und zwar völlig unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder religiösem Bekenntnis.
Es geht um Menschen, die seit Jahren rechtmäßig in Deutschland leben, darunter Menschen der sogenannten Gastarbeitergeneration. Einbürgerungen sollen nach 5 Jahren möglich sein, bisher sind es 8. Bei besonderen Integrationsleistungen, wie es im Gesetzentwurf heißt, können Menschen auch nach 3 Jahren Deutsche werden. Zudem erhalten hier geborene Kinder automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft und der Grundsatz, Mehrstaatlichkeit zu vermeiden, soll aufgegeben werden. Auch weil Menschen mit mehreren Staatsbürgerschaften zur gesellschaftlichen Realität gehören. Im vergangenen Jahr betrug die sogenannte Mehrstaaterquote bei den Einbürgerungen 69%.
Was die Mehrstaatlichkeit anbetrifft, ich habe nie verstanden, weshalb wir darauf bestanden haben. Zugehörigkeit und Identität sind nämlich kein Nullsummenspiel.
Das Prinzip bleibt gleich. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten will, muss für sich und seine Familie ohne staatliche Leistungen aufkommen und darf in der Regel nicht vorbestraft sein und muss Deutschkenntnisse vorweisen. Joachim Herrmann, Bayerns Innenminister, kritisierte im Deutschlandfunk die Erleichterungen, die auch für alle gelten sollen, die 67 Jahre und älter sind.
Dass jetzt auch zum Beispiel bei den Deutschkenntnissen für Senioren Abstriche gemacht werden sollen. Das bedeutet ja nur, den deutschen Pass, also jemanden auch, der noch gar nicht so lange da ist, in die Hand zu drücken und dann damit gleichzeitig auch den Anspruch auf die deutsche Altersgrundsicherung entsprechend zu geben.
Auch CDU-Chef Friedrich Merz hatte gestern in der ARD die Pläne der Koalition kritisiert.
Ich habe große Vorbehalte dagegen, so mit dem Staatsbürgerschaftsrecht umzugehen, wie die Koalition das tut. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist etwas sehr Wertvolles und damit muss man behutsam umgehen. Doppelte Staatsangehörigkeiten sollten nicht der Regelfall, sondern der Ausnahmefall sein.
Auch innerhalb der Ampelkoalition regt sich Widerstand, vor allem aus der FDP. Generalsekretär Bijan Djirsaray spricht in der Rheinischen Post von einer Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft, die es mit der FDP nicht geben werde. Und jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts. Djirsaray verknüpft dabei mit dem Thema Einbürgerungen das Thema Rückführungen und kritisiert, dass es keine Fortschritte bei der Rückführung und bei der Bekämpfung der illegalen Migration gebe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verteidigt die Einbürgerungserleichterungen. Es gebe einzelne Stimmen, aber die FDP lehne die Pläne nicht komplett ab. Faeser verweist auf den gemeinsamen Koalitionsvertrag, in dem das Vorhaben festgehalten wurde, und teilt dann vor allem in Richtung CDU aus.
Es ist uns dreien ja sehr wichtig und deswegen bin ich auch sicher, dass wir da das gemeinsam jetzt auch umsetzen können. Ich entgegne der CDU dieser Tage, dass sie sich zu den Realitäten bekennen soll. Sie muss endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Es ist längst Lebensrealität und ich glaube, dass das aus einer gestrigen Zeit ist, was die CDU da im Moment vorbringt.
Aktuell läuft die Abstimmung innerhalb der zuständigen Ministerien. Wenn alles gut liefe, könnte das Gesetz nächstes Jahr im Sommer verabschiedet sein und von den Behörden umgesetzt werden, so Faeser.
aus Berlin, Panayotis Gavrilis. Strikte Ausgangssperren, das ganze öffentliche Leben über lange Wochen vollständig auf Null gefahren. Ein Lockdown in China bedeutet strikte Isolation für Millionen Menschen ohne Rücksicht auf persönliche Schicksale. Im Verlauf der Pandemie ertrugen die Menschen diese drakonischen Beschränkungen zunächst ohne breiten Widerstand. Jetzt jedoch scheint in Teilen der Bevölkerung die Geduld am Ende. Aus Shanghai, Eva Lambi-Schmidt.
Barrikaden werden errichtet, noch vor Tagesanbruch. Diesmal sind sie vorbereitet, die Behörden in Shanghai. Streifenwagen und Polizisten säumen die Straßen genau dort, wo es am Wochenende zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in China gekommen ist. Weitere Proteste sollen verhindert werden. Zuvor war es in Shanghai zu zahlreichen Festnahmen gekommen. Die Polizeipräsenz ist stark erhöht, die Kontrolle verstärkt worden, auch in der Hauptstadt Peking. Allen Protesten zum Trotz, Zhao Lijian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, macht auf einer Pressekonferenz am Montag deutlich, eine Abkehr von der Null-Covid-Politik gibt es nicht. Wir glauben, dass unser Kampf gegen Corona mit der Führung der Kommunistischen Partei Chinas und dem Zusammenhalt des chinesischen Volkes erfolgreich sein wird. Gleichzeitig gab es kleinere Zugeständnisse. In Peking dürfen an manchen Universitäten Studierende nun offenbar den Campus verlassen, nachdem sie zuvor teilweise mehrere Wochen im Lockdown waren. Auch an Hochschulen hatte es Proteste gegeben. Experten sehen Impfungen als einzigen Weg für China raus aus der Pandemie. So auch Alicia Garcia Herrero in Hongkong. Sie ist Chefökonomin von Asia Pacific an der französischen Investmentbank Natixis. Sie betrachtet den Unmut in der chinesischen Bevölkerung aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Die Corona-Maßnahmen belasten die chinesische Wirtschaft stark. Die Menschen verlieren Jobs oder haben weniger Geld zur Verfügung, weil sie weniger Einkommen haben. Der Konsum ist schwach.
If China were to engage in a massive vaccination program.
Wenn China ein massives Impfprogramm durchführen würde, dann hätte das direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ich denke, dass damit die Erwartungen am Markt ein wenig verändert werden könnten. Aber selbst jetzt höre ich niemanden über die Impfungen sprechen.
But I'm not hearing anybody talk about vaccination.
Große Impfkampagnen gibt es nicht. Stattdessen gibt es für die Menschen in China seit knapp 3 Jahren immer wiederkehrende Lockdowns, Massentests, Ausgangs- und Reisebeschränkungen. Hunderte Menschen haben deshalb am Wochenende gegen die strikten Corona-Maßnahmen protestiert. Sie haben teils gefordert, Staats- und Parteichef Xi Jinping solle zurücktreten.
So, es gab sehr, sehr lange nicht mehr, dass Menschen so physisch auf die Straße gegangen sind und dort wirklich auch sehr konkrete Anliegen öffentlich und sehr laut formuliert haben.
Sagt Katja Drinhausen. Sie forscht am China-Forschungsinstitut Merix in Berlin vor allem zur chinesischen Innenpolitik und Gesellschaft. Die Proteste sind außergewöhnlich in China. In der Volksrepublik gibt es keine Presse- und Meinungsfreiheit und kein Demonstrationsrecht. Trotzdem finden sie überregional voneinander inspiriert an verschiedenen Orten in China gleichzeitig statt. Unmittelbar gefährlich werden könne dies aber für Staats- und Parteichef Xi Jinping nicht, meint sie.
Weil der Parteistaat über die vergangenen Dekaden einen sehr komplexen Sicherheitsapparat auch aufgebaut hat. Also bekannt ist ja natürlich sozusagen die zentralen Säulen vom Überwachungsstaat mit Kameras, mit relativ viel Kapazitäten im Bereich Polizei und innere Sicherheit.
In den staatlich kontrollierten chinesischen Medien ist nichts über die Proteste zu finden. In Online-Netzwerken werden Fotos und Videos von den Zensurbehörden schnell gelöscht. Was in internationaler Berichterstattung für die Welt sichtbar ist, sieht die Mehrheit der Menschen in China nicht.
Soweit der Bericht unserer Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Und am Telefon begrüße ich jetzt die China-Expertin Christine Schikupfer von der Uni Trier. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Keine freien Medien, Zensur im Netz. Warum schaffen es Menschen dennoch, an so vielen Stellen der Volksrepublik gleichzeitig auf die Straße zu gehen?
Ich denke, es ist zunächst mal die schiere Masse an Informationen, an Bildern, an Eindrücken, die einfach durchgebrochen sind durch die ganzen Versuche, das aus den chinesischen sozialen Medien zu zensieren. Aber wir wissen mittlerweile auch von einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie durchaus auch auf ausländische Plattformen ausgewichen sind, Telegram, Signal oder auch Instagram, die natürlich, weil sie in China eigentlich gesperrt sind, dann wesentlich schwieriger zu zensieren sind aus Sicht der Behörden.
Ist das, was wir von den Protesten mitbekommen, ist das spontane Wut oder wird der Widerstand irgendwie zentral koordiniert von einer Art Opposition?
Also nach all dem, was ich hier sagen kann, scheint mir das eher wirklich vor Ort teilweise organisiert zu sein, vor allen Dingen an den Universitäten. Da sind natürlich nochmal ganz andere Strukturen und auch Verbindungen vorhanden. Jetzt bei diesen Straßenprotesten scheint es in der Tat so zu sein, dass das sicherlich von Einzelnen initiiert worden ist. Jetzt auch der Anlass des Ganzen am Samstag ja in Shanghai, die Mahnmache für die Opfer der Feuerkatastrophe in Urumqi. Und dann haben sich offensichtlich andere Menschen dort hinzugesellt, weil sie sich solidarisch fühlten, beziehungsweise weil sie auch Sorge hatten, dass das ihnen genauso passieren kann.
Wer sind diese anderen Menschen? Sie haben die Universitäten, also die Studenten erwähnt. Wer geht da auf die Straße? Welche Bevölkerungsgruppen?
Das Besondere bei diesen Protesten ist ja, dass es grundsätzlich jede und jeden betrifft. Jede und jeder hat diese Lockdown-Erfahrung gemacht in China in den letzten Wochen und Monaten und kann die Sorge sicherlich teilen, dass auch man Angst um Leib und Leben haben muss. Also das sind natürlich durchaus zunächst mal jüngere Menschen, aber wir haben auf den Bildern auch immer wieder Menschen aller Altersklassen gesehen, auch jetzt die Einzelaktionen heute auch von wirklich älteren Menschen, also so dass es ein wirklich Gesamtbild ist einer Bevölkerung, die also kollektiv traumatisiert und tief verunsichert und mittlerweile eben auch sehr wütend ist.
Es betrifft jeder Mann, jede Frau, sagen Sie. Geht es diesen Menschen, die jetzt den Mut, so muss man ja sagen, haben, auf die Straße zu gehen, nur um diese Null-Covid-Politik, die Ausgangssperren, oder steckt da mehr dahinter, eine Art grundsätzliche Unzufriedenheit mit der Staats- und Parteiführung?
Die harsche Null-Covid-Politik und die massiven Auswirkungen, die das ja auf das Leben der Einzelnen hat, ist sicherlich der Anlass. Ich denke aber, dass viele Leute spüren und verstanden haben, dass das natürlich eine systemische Ursache hat, dass das Ganze etwas ist, was von einer Regierung personalisiert durch Xi Jinping vorangetrieben wird, woran er natürlich auch sein Schicksal in gewisser Art und Weise gehängt hat. Da geht es um auch viel Legitimität und natürlich auch viel Druck, der dann auf die lokalen Behörden vor Ort weitergegeben wird, die damit oft auch allein gelassen werden. Es geht um Zielkonflikte, die die Leute vor Ort erfüllen müssen. Aber man hat den Eindruck, die Leute spüren, das ist auch durch die Rufe, wir wollen Würde, wir wollen Rechtsstaatlichkeit, wir wollen Transparenz, dass die Leute verstanden haben, dass diese Lockdown-Maßnahmen nicht etwas ist, was Einzelne vor Ort willkürlich anwenden, sondern was System hat und was genuin mit dem politischen System zusammenhängt.
Wie gefährlich ist das, was Sie da schildern, diese Unzufriedenheit von Teilen der Bevölkerung für die Führung in Peking?
Diese Proteste bereiten der Führung sicherlich jetzt schon sehr, sehr große Kopfschmerzen. Das setzt natürlich die Führung mit Blick auf die Covid-Politik unter Druck. Das erhöht möglicherweise auch nochmal den Druck auf die Spannungen, auch auf die leichten Risse, die wir ja immer mal wieder etwas beobachten konnten innerhalb der politischen Eliten. Was jetzt die Handhabung, wirklich die Gefährdung für einen Machtumsturz, für einen Systemwechsel angeht, da ist der Sicherheits- und Repressionsapparat leider immer noch so mächtig und so effizient, sodass diese Welle der Proteste, das erwarte ich mit Härte, dann gegebenenfalls auch in den nächsten Tagen, Wochen gebrochen werden kann. Aber die große Frage ist natürlich, kochen diese Proteste irgendwann erneut hoch?
Wie hoch ist denn die Möglichkeit einer weiteren Eskalation der Proteste? Denken wir an den Iran, wo es ja auch einen Anlass gab, wo auch das Regime versucht, mit harter Hand die Demonstranten von der Straße zu fegen.
Die Frage ist natürlich jetzt zum einen, ob diese Proteste fortgesetzt werden, ob die Möglichkeit, die Menschen den Mut und die Möglichkeiten aufbringen, die massive Polizeipräsenz, die Sperren, die natürlich auch die fortgehenden Verhaftungen und all dies, dem wirklich etwas entgegenzusetzen. Zum anderen ist natürlich auch die Frage, ob die chinesische Regierung jetzt die ja schon angekündigten Lockerungen in Bezug auf Covid-19-Politik jetzt wirklich umsetzt. Da gibt es so erste Zeichen. Und ob das dann reicht, um doch den Gros der Bevölkerung, der Protestierenden damit von der Straße zu holen, weil man sagt, okay, das ist unsere Hauptforderung doch gewesen und wir sehen, dass jetzt doch da wirklich auch Änderungen stattfinden.
Warum, vielleicht haben Sie da auch einen Überblick, warum funktioniert in China die Corona-Strategie, die Impfstrategie vor allem nicht? Ein Impfstoff war in der Volksrepublik ja schon sehr früh auf dem Markt.
Der Impfstoff hat ein großes Problem. Das ist ja der sogenannte Vektorimpfstoff, der nicht die nötige Effizienz bringt und auch nicht das von Anfang an nicht das notwendige Vertrauen hatte der chinesischen Bevölkerung, sodass sich viele Leute gar nicht impfen lassen wollten. Jetzt auch vor allen Dingen ältere Leute, um die man sich ja besonders Sorgen macht. Und dann hat sich ja auch selbst da so ein bisschen verrannt, dass man jetzt auf der einen Seite sagt, wir haben niedrige Impfzahlen, wir haben keinen effizienten Impfstoff. Man wollte aber auf der anderen Seite auch nicht die Unterstützung von ausländischen Impfstoffen annehmen. Man hat das immer dann als Niederlage dargestellt, weil ja das eigene System inklusive auch die eigene Impfstoffentwicklung als besser verkauft worden ist. Also kurzum, das ist sicherlich jetzt auch ein hausgemachtes Problem, dass jetzt diese Maßnahmen und die damit in Verbindung stehende Sorge, was ohne diese Maßnahmen passieren könnte, jetzt so ein großes Problem darstellt.
Also Peking kann das Angebot der Bundesregierung einer engeren Zusammenarbeit mit dem deutschen Impfstoffhersteller BioNTech nicht annehmen, ohne das eigene Gesicht zu verlieren.
Es muss sicherlich sehr, sehr gut kommunikativ vorbereitet werden. Wir haben ja jetzt etwas Bewegung gesehen im Rahmen des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass dieser Impfstoff jetzt auf legalem Wege auch zunächst Ausländerinnen und Ausländern zur Verfügung gestellt werden soll. Inwieweit das und wann und unter welchen Voraussetzungen das dann ausgeweitet wird, das ist im Moment noch sehr, sehr unklar. Das müsste aber kommuniziert werden mit einem anderen Erfolg, den man vielleicht daneben stellen kann. Vielleicht, dass man selber jetzt doch auch so weit ist, aber jetzt für die erste Phase dann doch noch in Kooperation möglicherweise auf diesen ausländischen Impfstoff zurückgreift.
Die China-Expertin Christine Schikupfer von der Uni Trier. Wir haben das Gespräch am Abend vor dieser Sendung aufgezeichnet. Nach anfänglichem Zögern ist Deutschland mittlerweile einer der Hauptlieferanten für Waffen und Munition an die Ukraine. Vieles, was derzeit jeden Tag in Richtung Front transportiert wird, stammt aus den Beständen der Bundeswehr. Die Lücken in den Depots werden entsprechend immer größer. Die Generäle klagen mittlerweile über fehlende Ausrüstung. Trotz der Kanzlerankündigung scheint die Zeitenwende bislang in den Kasernen noch nicht richtig angekommen. Aus Berlin Frank Kapellan.
Im Kriegsfall sollten die Munitionsbestände erst einmal für 30 Tage reichen, so wünschen sich das die NATO-Strategen. Doch die Depots der Bundeswehr wären wohl schon nach wenigen Tagen leer, auch wenn der Sprecher des Kanzlers das natürlich so nicht bestätigen möchte.
Weil das auch eine Information ist, die eingestuft ist.
Sprich, es ist geheim. Ohnehin will Steffen Hebestreit nicht viel Aufhebens um dieses Treffen im Kanzleramt machen. Alles Routine, ein regelmäßiger Austausch auf Beamtenebene, nichts Ungewöhnliches, also nichts, das es rechtfertigen würde, von einem Munitionsgipfel zu sprechen. Über Ergebnisse werde nicht berichtet. Allerdings lässt sich der Regierungssprecher dann doch entlocken, dass es wirklich nicht gut aussieht mit den Munitionsbeständen der Bundeswehr.
Und in welchen Bereichen es fehlt, würde ich pauschal sagen, überall.
Das sollte auch einen Zeitenwendekanzler beunruhigen. Vermutlich fragt sich Olaf Scholz ähnlich wie Lars Klingbeil, warum seit der eindringlichen Rede am 27. Februar so wenig passiert ist bei der Munitionsbeschaffung. Der SPD-Vorsitzende nämlich spielt im ARD-Gespräch der Rüstungsindustrie den Ball zu.
Ich hätte aber erwartet, dass die Industrie diese Kapazitäten, die in den letzten Jahren ja abgebaut wurden, dass man die mit einer riesigen Geschwindigkeit wieder aufbaut. Und wenn die deutsche Rüstungsindustrie das nicht hinbekommt, dann müssen wir gucken, was können wir auch im Ausland, zum Beispiel bei den amerikanischen Partnern, bei anderen NATO-Staaten einkaufen.
Das wiederum will Hans-Christoph Azpodien nicht auf sich sitzen lassen. Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Verteidigungsindustrie hält der Politik vor, viel zu langsam zu entscheiden. So habe es gleich nach der Zeitenwende-Rede des Kanzlers binnen einer Woche Angebote gegeben, Munition und andere Rüstungsgüter im Wert von 10 Milliarden Euro zu produzieren. Der Sprecher der Verteidigungsministerin Arne Kollatz gibt ihm recht.
Da, glaube ich, kann man auch nicht von der Rüstungsindustrie sprechen, weil es durchaus Firmen gibt, die hier in Vorleistung treten und Produktionskapazitäten ausbauen, während andere eher reaktiver sind.
Tatsächlich hat der Bundestag die Mittel erst in der vergangenen Woche freigegeben. Und Christine Lambrecht musste sich dabei auch gegen den Vorwurf wehren, dass im 100 Milliarden schweren sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr nichts für Munitionskäufe vorgesehen sei.
Selbstverständlich sind im Sondervermögen auch die Bewaffnung, beispielsweise der Drohnen mit drin, der F-35 mit drin. Das fällt natürlich alles unter den Begriff und deswegen werden Milliarden investiert in die Munition.
Im gerade verabschiedeten Haushalt für das kommende Jahr sind 1,2 Milliarden Euro für die Munitionsbeschaffung vorgesehen. 2015 etwa waren es nur 296 Millionen Euro. Aus dem Sondervermögen werden nur Neuanschaffungen mit der zugehörigen Bewaffnung finanziert. Da aber insgesamt 20 Milliarden Euro benötigt werden, um das Munitionsdefizit der Bundeswehr auszugleichen, war immer wieder kritisiert worden, dass nicht ein Großteil zunächst aus dem Sondertopf finanziert wird. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul jedenfalls spricht von einem unfassbaren Versagen der Verteidigungsministerin. Sie habe nichts unternommen, um die Munitionskrise in den Griff zu bekommen. 9 Monate nachdem der Bundeskanzler eine Zeitenwende postuliert hat, ist damit klar, es war eine Sonntagsrede ohne Folgen. So der Christdemokrat wörtlich.
Aus Berlin, Frank Capellan. In der somalischen Hauptstadt Mogadischu haben Sicherheitskräfte einen brutalen Terrorangriff auf ein Hotel beendet. Björn Blaschke.
Nach rund 20 Stunden und offenbar zum Teil schweren Gefechten haben reguläre Einheiten der somalischen Sicherheitskräfte den Terrorangriff auf das Villa Rose beendet. 6 Angreifer der islamistischen Shabab-Miliz seien getötet worden, sagte ein Polizeisprecher während einer Pressekonferenz am Abend. Außer den Milizionären seien 8 Zivilisten ums Leben gekommen. Mehr als 60 Menschen seien aus dem Hotel gerettet worden. Informationen zur Zahl der Verletzten machte der Sprecher nicht. Es hieß nur, der für Sicherheitsfragen zuständige Minister sei ebenfalls verletzt worden. Mit Waffen und Sprengstoff hatten Milizionäre der Shabab das Hotel gut 24 Stunden zuvor gestürmt und besetzt. Das Villa Rose war bei Politikern, Staatsgästen und finanzkräftigen Geschäftsleuten immer sehr beliebt. Es liegt fußläufig zum Präsidentenpalast. Die Shabab-Miliz, die enge Verbindungen zu Al-Qaida pflegt, bekannte sich zu dem Angriff. Er kam 2 Tage nach einer groß angelegten Militäroffensive somalischer Regierungseinheiten im Zentrum des Landes. Im Laufe der Aktion waren laut Regierungsangaben 100 Shabab-Mitglieder getötet worden.
Erfolgreicher Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität. Bei koordinierten Razzien in mehreren europäischen Ländern wurden zahlreiche Verdächtige festgenommen und Tonnen von Drogen beschlagnahmt. Ralf Lachmann.
Die Europäische Polizeibehörde mit Sitz in Den Haag hat in 11 Ländern 49 Personen unter dem Verdacht des bandenmäßigen Drogenhandels und der Geldwäsche festgenommen, darunter eine Person in Deutschland. Unter ihnen seien 6 hochrangige Zielpersonen in Dubai, wie Europol mitteilt. Diese hätten sich zu einem Superkartell zusammengeschlossen, das rund 1/3 des Kokainhandels in Europa kontrollierte. Erste Erfolge verkündete die Polizeibehörde bereits Ende vergangener Woche, nun aktualisierte sie die Zahlen. Bei der konzertierten Aktion, an der neben Deutschland unter anderem auch Spanien, Frankreich, Polen und die USA beteiligt waren, wurden zeitgleich 94 Wohnungen und Lagerräume in 11 Ländern durchsucht. Dabei wurden große Mengen Drogen wie Kokain und Cannabis, außerdem Bargeld, hochwertige Uhren und Schmuck sichergestellt. Europol stuft das kriminelle Netzwerk als eines der gefährlichsten in Europa ein. Es sei wie ein Unternehmen strukturiert gewesen. Durch die internationale Operation habe man dieses Netzwerk vorerst zerschlagen können.
Und nun der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Claudia Werle.
Mit einem deutlichen Minus ist der DAX in die neue Handelswoche gestartet. Ein Grund: immer neue Covid-Ausbrüche in China. Die chinesische Regierung setzt weiterhin auf ihren harten Kurs. Treten Infektionsfälle auf, dann werden Fabriken, Häfen, ja ganze Städte abgeriegelt, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Und das hat Folgen, nicht nur für die wirtschaftliche Entwicklung im Land selbst, sondern auch für viele Handelspartner weltweit. Beispiel Apple. Wegen der vielen Produktionsausfälle beim Lieferanten Foxconn werden deutlich weniger iPhones fertiggestellt. Ein anderes Beispiel, das ist VW. Der Autobauer muss seine Produktion in China vorübergehend stoppen bzw. in einigen Werken herunterfahren. Und das alles vor dem Hintergrund, dass China ein wichtiger Absatzmarkt ist. Der DAX beendet den Handel 1% im Minus. Er fällt auf 14.383 Punkte. Großer Verlierer ist Brenntag. Der Chemikalienhändler könnte vor einer milliardenschweren Übernahme in den USA stehen. Ein solcher Kauf könnte zwar enorme Synergien freisetzen, sagen die einen. Andere sehen darin eher eine Kehrtwende bei der bisherigen Strategie. Und das kommt nicht so gut an. Auch Aktien von Airbus werden verkauft, denn es gibt Berichte, wonach es zu Verzögerungen bei Triebwerkslieferungen kommt. Das wiederum könnte zur Folge haben, dass sich die Auslieferung der fertigen Flugzeuge nach hinten verschiebt. Airbus-Aktien daraufhin mehr als 5% im Minus.
Der Tag an der Frankfurter Börse, Claudia Werle. Vor Feiertagen, in den Sommerferien, immer dann, wenn besonders viele Menschen unterwegs sind auf unseren Straßen, steigen die Spritpreise. Der Verdacht von Absprachen der Mineralölkonzerne steht deshalb schon immer im Raum. Jetzt, als mit Beginn des Krieges die Preise durch die Decke gingen und trotz Tankrabatt es kaum Bewegung an den Zapfsäulen gab, wurde das Bundeskartellamt aktiv. Allerdings ohne Ergebnis. Die Beamten fanden bislang keine Anzeichen für verbotene Preisabsprachen. Nico Rau.
Seit dem Frühjahr untersucht die Bonner Behörde die Raffinerien und den Großhandel für Kraftstoffe. Denn das Kartellamt hatte festgestellt, dass sich die Tankstellenpreise von der Entwicklung des Rohölpreises entkoppelt hatten. Das fiel vor allem in den Wochen auf, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte. Diese hohen Spritpreise kamen zumindest nicht durch verbotene Preisabsprachen der Mineralölkonzerne zustande, heißt es im Zwischenbericht. Die Konzerne selbst hatten mit Kostensteigerungen durch den Krieg argumentiert. Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt.
Das waren eben zum Teil auch Raffinerieausfälle, zum Teil hat das Niedrigwasser im Rhein eine Rolle gespielt. Also das sind sehr viele Faktoren gewesen, die hier dazu beigetragen haben, aber eben auch erheblich höhere Gewinnmargen bei den Unternehmen, die haben wir auch gesehen.
Anders formuliert, nicht ausschließlich die Kosten haben die Spritpreise in die Höhe getrieben, aber höhere Gewinne sind noch lange nicht kartellrechtswidrig.
Es ist in der Marktwirtschaft nicht verwunderlich, wenn in Zeiten knapper Rohstoffe auch die Preise in die Höhe gehen und damit die Margen in die Höhe gehen. Das Interessante als Wettbewerbsbehörde ist ja dann letzten Endes nur, hohe Preise sind nicht verboten, sind die Preise missbräuchlich hoch.
Doch das nachzuweisen ist schwierig. Das Bundeskartellamt hat da vor allem die Raffinerien im Auge, die im Regelfall den Mineralölkonzernen selbst gehören. So haben sie weniger Wettbewerbsdruck und direkten Einfluss auf die Preise dort. Das Kartellamt verweist darauf, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist. Ein Fazit gab es allerdings in anderer Sache, dem umstrittenen Tankrabatt. Nach größeren Koalitionsstreitigkeiten wurde er im Juni für 3 Monate eingeführt, um Autofahrer beim Tanken zu entlasten. Doch die Preise fielen nur kurz, um dann wieder anzusteigen. Es hagelte breite Kritik. Nur war diese offenbar unbegründet. Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt.
Wir können das jetzt auch nicht für jeden Tag auf den Cent genau darstellen. Aber was wir sagen können, dass aus unserer Sicht dieser Tankrabatt schon weitgehend weitergegeben worden ist an die Verbraucher.
Auch andere Studien sind zu diesem Ergebnis gekommen.
Nico Rau. Kaum Bewegung in den letzten Tagen an den meisten Frontabschnitten der Ukraine. Der Krieg scheint eingefroren, beide Seiten haben sich eingegraben, doch das Sterben geht weiter. Vor allem die Zivilbevölkerung leidet, Hunger und Kälte werden von den russischen Angreifern als Waffe eingesetzt. Die Ukraine warnt vor einer neuen russischen Angriffswelle auf die Energieinfrastruktur des Landes. Stefan Lark.
Die Ukraine hat sich noch nicht vollständig von den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur erholt. Da droht möglicherweise eine neue Angriffswelle. Davon geht zumindest die Regierung in Kiew aus. Schon in der Nacht hatte der ukrainische Präsident Selenskyj die Bevölkerung gewarnt und gleichzeitig zum Zusammenhalt aufgerufen. Mit Blick auf die russischen Truppen sagte Selenskyj: Solange sie Raketen haben, werden sie sich leider nicht beruhigen. Aber wir haben die Fähigkeit, einander zu helfen und uns um diejenigen zu kümmern, die die größten Schwierigkeiten haben. Ältere Menschen, Familien mit Kindern. Diejenigen, denen der Krieg ihr Zuhause und ihre Verwandten genommen hat. Unsere gegenseitige Hilfe ist eines der Elemente des Schutzes vor Terror und unsere Stärke. Selenskyj sagte, dass die angebrochene Woche genauso schwierig werden könnte wie die vergangene. Man bereite sich auf neue russische Angriffe vor. Eine Armeesprecherin wurde noch konkreter. Kürzlich sei ein russisches Kriegsschiff mit Raketen an Bord ins Schwarze Meer verlegt worden. Dies deutet darauf hin, dass die Vorbereitungen für einen Angriff in vollem Gange seien. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Beginn der Woche von einem solchen Angriff geprägt sei. Nach Angaben des staatlichen Stromversorgers Ukrenergo haben immer noch 27% der Haushalte Probleme mit der Stromversorgung. Weiterhin kommt es in der gesamten Ukraine immer wieder zu Notabschaltungen. Der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejew, forderte heute im ZDF-Morgenmagazin weitere Unterstützung aus Deutschland, sowohl humanitäre als auch militärische.
Heute wird sehr viel davon gesprochen, dass den Menschen geholfen werden muss. Und wir brauchen Generatoren und Autotransformatoren, die von russischen Raketenangriffen besonders betroffen sind. Aber auch müssen wir die Gründe von dieser schwierigen Situation mal bekämpfen. Und das ist russische Angriffe. Deswegen bräuchten wir Luftabwehrsysteme und Waffen, um uns und den Frieden in Europa zu schützen.
Der Berater des ukrainischen Innenministers, Denisenko, geht davon aus, dass seinem Land nicht viel Zeit bleibt, um Luft zu holen. Das hätten die Erfahrungen aus der Vergangenheit gelehrt. In allen Wochen zuvor haben wir gesehen, dass sie durchschnittlich 7 bis 14 Tage brauchen, um einen so massiven Raketenangriff vorzubereiten. Deshalb müssen wir uns ab heute leider darauf einstellen, dass die Russen jeden Moment diesen massiven Angriff starten werden.
Information von Stefan Lag. Online-Unterricht, keine Vereine, kaum Freunde. Die Corona-Monate waren für Kinder und Jugendliche eine schwere Belastung. Der Verzicht auf soziale Kontakte machte einsam. Die psychischen Folgen für die junge Generation sind noch nicht gänzlich zu bewerten. Die Pandemie scheint inzwischen im Griff, doch Krieg, Inflation und Klimawandel lasten jungen Menschen auf der Seele. Der Deutsche Ethikrat hat Politik und Gesellschaft nun mit deutlichen Worten ermahnt, diesmal ihre besonderen Belange nicht aus dem Blick zu verlieren. Aus Berlin, Tom Funke.
Mehr Versorgung mit Beratungstherapie und Hilfsangeboten, das fordert der Deutsche Ethikrat in seinen Empfehlungen Pandemie und psychische Gesundheit mit Blick auf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Petra Bahr, Mitglied des Deutschen Ethikrats, sagt:
Es bedeutet, dass natürlich Isolation, Schuldruck, mangelnde soziale Kontakte und altersgemäße Entwicklungen dazu beigetragen haben, dass das seelische Leid in dieser Altersgruppe groß war. Aber es ist die Erfahrung der Krise selbst, die existenzielle Erfahrung, die Disruption auch von Zukunftshoffnungen und von Vorstellungen von guten und gelingenden Leben, das massiv den seelischen Druck erhöht hat.
Auch hat man von Jugendlichen während der Pandemie Solidarität eingefordert. Jugendliche hätten die auch geleistet, doch eine solidarische Antwort auf deren eigene Notlage sei bislang ausgeblieben. Die katastrophische Erfahrung der Pandemie sei für junge Menschen eine existenzielle Herausforderung, mahnt die Vorsitzende des Ethikrates Dr. Alena Büchs.
Die Gesellschaft schuldet, wir alle schulden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für diese Solidaritätsleistung großen Dank und Respekt. Aber das verpflichtet auch zu konkretem Handeln. Der Deutsche Ethikrat empfiehlt nachdrücklich, dieser Anerkennung von politischer Seite Ausdruck zu verleihen, entsprechend zu handeln.
Konkret fordert der Ethikrat in seiner Stellungnahme unter anderem einen Ausbau flächendeckender psychologischer Hilfsangebote. Stefan Rixen, Mitglied des Deutschen Ethikrates, sagt bei der Vorstellung:
Der Zugang zur Hilfe muss schneller und unkomplizierter sein. Wir brauchen zeitnah konkrete Pläne dazu, wie bestehende Versorgungsdefizite behoben werden können. Insbesondere ist auch regional zu prüfen, ob die ambulante therapeutische Versorgung gesetzlich versicherter Patientinnen und Patienten weiter ausgebaut werden muss. Nötig ist eine ausreichend zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich ausbalancierte Versorgung und nötig ist vor allem der Ausbau sektorenübergreifender multiprofessioneller Versorgungsnetze.
Zudem sollte es auch Fortbildungen von Pädagoginnen und Erziehern geben, um den Belastungen junger Menschen besser gerecht zu werden. Jüngere Generationen seien inzwischen Minderheiten in der Gesellschaft geworden. Dies führe zu der Gefahr, dass sie bei der Krisenbewältigung ins Hintertreffen geraten. Dies dürfe aber nicht passieren. Der Ethikrat empfiehlt auch weitere Forschung. Bessere Forschung ermögliche bessere Versorgung.
Informationen von Tom Funke.
Deutschlandfunk. FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Und dort geht der Titelverteidiger vorneweg. Frankreich hat sich als erste Mannschaft für das Achtelfinale der WM in Katar qualifiziert. Bastian Rudde, wer ist heute nachgezogen?
Brasilien und Portugal sind heute nachgezogen. Fangen wir mal mit Portugal an. Die Portugiesen haben ins Achtelfinale es geschafft mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel und zwar mit einem 2:0 im Abendspiel heute gegen Uruguay. Und dieses Spiel, das hat für uns Armin Lehmann gesehen.
Es war ein Geduldsspiel für die Brasilianer. Gegen exzellent verteidigende Schweizer kam die Seleção ohne den verletzten Superstar Neymar nur zu wenigen Torchancen. Doch eine nutzte Mittelfeldmann Casemiro kurz vor Schluss mit trockenem Volleyschuss zum letztlich verdienten 1:0-Sieg.
Wir wussten, dass es keine einfache Gruppe und dass die Schweiz heute ein sehr starker Gegner werden würde. Wir mussten das kontrolliert spielen und das haben wir gut hingekriegt und geduldig gespielt.
Die Schweizer waren taktisch glänzend eingestellt, allerdings gelangen ihnen in der Offensive kaum erwähnenswerte Situationen. Deshalb ging die Niederlage auch in Ordnung. Bitter war es trotzdem, fand auch Keeper Jan Sommer.
Ich glaube, wir haben es großen Teilen des Spiels gut gemacht, wir haben gut verteidigt. Aber was uns gefehlt hat, ist dann mit Ball, haben wir zu schnell den Ball wieder verloren im Ballbesitz. Wir konnten für keine Entlastung sorgen und dann ist es natürlich schwer. Und irgendwann haben sie halt dann die Möglichkeit.
Nach diesem 1:0 steht Brasilien bereits im Achtelfinale. Die Schweizer müssen ihr K.O.-Rundenticket noch im letzten Gruppenspiel lösen.
Das war also der Spielbericht zum Sieg der Brasilianer heute mit 1:0, wie gehört, gegen die Schweiz. Damit hat Brasilien das Achtelfinale erreicht. Im anderen Spiel dieser Gruppe trennten sich heute Serbien und Kamerun 3:3. Jetzt also zum Portugal-Spiel. Portugal heute mit einem 2:0 gegen Uruguay und André Siems ist der Reporter.
So ein richtiges Knallerspiel ist es nicht gewesen zwischen Portugal und Uruguay. Beide Mannschaften haben die erste Hälfte fast komplett verschlafen. Uruguay hatte allerdings einen gefährlichen Abschluss durch Betancourt. Nach der Pause kam dann die große Show des Bruno Fernandes. Der Portugiese machte 2 Tore, war Spieler des Spiels und schoss sein Team vorzeitig ins Achtelfinale. Trainer Fernando Santos.
Wir haben gewonnen. Die Mannschaft hat meinen Plan umgesetzt. Wir haben 2:0 gesiegt und wir werden weiter arbeiten. Ich werde jetzt nicht rumkritteln an meiner Mannschaft.
Alles in allem wurde Portugal zu selten von Uruguay gefordert. Gomez traf einmal den Pfosten. Suarez, der eingewechselt wurde, schoss ans Außennetz. Mehr kam nicht. Ein Flitzer unterbrach die Partie, der mit einer Regenbogenfahne aufs Feld lief und von einigen Fans daraufhin ausgebuht wurde.
Vorher in dieser Gruppe Ghana gegen Südkorea 3:2. Insgesamt 14 Treffer heute in den 4 Spielen. Der bisher torreichste Tag bei dieser WM, den vor Ort Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion verfolgt hat. Viele Tore, 2 Teams weiter, Portugal und Brasilien. Herr Friebe, wie bewerten Sie deren Auftritte heute?
So wie wir es gerade gehört haben, kann ich mich anschließen. Brasilien mit einer relativ durchwachsenen Leistung, auch durch das Fehlen von Neymar, aber souverän trotzdem den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Und Portugal tatsächlich auch mit einer schwierigen Aufgabe gegen Uruguay, aber dann souverän beim 2:0 gelöst. Ansonsten tatsächlich ein Spieltag, der Spaß gemacht hat mit vielen Toren, mit vielen Torszenen und auch überraschenden Ergebnissen.
Beim Portugal-Spiel ist ein Zuschauer mit einer Regenbogenflagge auf das Spielfeld gelaufen. Was genau war da los?
Ja, das war sozusagen ein Zuschauer mit einer Multibotschaft. Er hat nicht nur eine Regenbogenflagge getragen, auf seinem T-Shirt war auch noch Solidarität mit den iranischen Frauen und der Wunsch nach Frieden in der Ukraine zu lesen. Er ist dann von den Ordnern relativ schnell vom Feld gebracht worden, im Weltbild nicht zu sehen. Natürlich nicht, kann man sagen, die übliche Zensur der FIFA hat da gegriffen. Einer der portugiesischen Spieler hat sich nachher noch Sorgen um ihn gemacht und im Interview nach dem Spiel gesagt, ich hoffe, dem Jungen ist nichts passiert. Daraufhin, so wird berichtet, habe ein FIFA-Mitarbeiter ihm was ins Ohr geflüstert. Was genau und worum es ging und wie es dem jungen Mann geht, ist bis jetzt nicht bekannt. Aber auf jeden Fall war das die politische Botschaft an diesem Abend.
Soweit zu den Spielen heute. Zu den vier Partien morgen gehört unter anderem das Spiel USA gegen Iran, also zweier politischer Erzfeinde, kann man sagen. Und die Spieler und Trainer, die können sich offenbar noch so sehr bemühen, das Sportliche zu betonen. Es kommt stellenweise kaum an zu hören. Heute auf der Pressekonferenz des amerikanischen Teams, dort maßregelte ein iranischer Journalist den US-Kapitän Tyler Adams und stellte ihm dann eine provokante Frage.
Our country is named Iran, not Iran.
Erstens, ein für alle Mal. Unser Land heißt Iran, nicht Iran. Zweitens, ist es für Sie okay, ein Land zu repräsentieren, in dem Schwarze so sehr diskriminiert werden? Ich bitte um Entschuldigung, dass ich Ihr Land falsch ausgesprochen habe. Egal wohin du gehst, es gibt überall Diskriminierung. Ich habe in den letzten Jahren im Ausland gelebt und gelernt, dass wir in den USA jeden Tag Fortschritte machen. Ich bin in einer weißen Familie aufgewachsen, mit einem afroamerikanischen Erbe und Hintergrund. Ich bin mit verschiedenen Kulturen immer gut klargekommen. Ich glaube, Bildung ist sehr wichtig. So wie Sie mir jetzt auch weiterhelfen mit der Aussprache Ihres Landes. Dass man Fortschritte macht, ist das Wichtigste.
That's the most important thing.
Damit nochmal zurück zu Deutschlandfunk WM-Reporter Matthias Friebe in Doha. Wie angespannt ist denn die Lage vor dem Spiel USA-Iran morgen?
Ja, das ist mit Händen zu greifen hier, die Anspannung. Das war bei beiden Pressekonferenzen zu merken, sowohl bei der amerikanischen als auch bei der iranischen, als Irans Trainer Carlos Queiroz nochmal gesagt hat, man solle doch jetzt die Politik außen vor lassen und man solle sich merken für kommende Turniere, dass man die Politik außen vor lässt. Es ist diese Spannung, diese politische Aufgeladenheit ist überall zu merken. Interessante Begebenheit noch nach der iranischen Pressekonferenz haben zwei iranische Journalisten noch mit der internationalen Presse diskutiert und sind sehr massiv für ihr Land eingetreten, haben nochmal gesagt, Politik habe hier nichts verloren. Das auch vor dem Hintergrund der Proteste der Fans in den Stadien. Also das ist wirklich mit Händen zu greifen. Es knistert förmlich vor diesem Spiel morgen Abend hier bei der WM.
Beim letzten WM-Spiel der beiden Teams, das ist schon einige Zeit her, da wurden Blumen ausgetauscht. Wissen Sie denn, ob für morgen ähnliche Gesten geplant sind?
Ich weiß nichts darüber, dass ähnliche Gesten geplant sind und kann es mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, so wie sich beide Teams hier begegnet sind. Es gibt Vorwürfe gegen die USA in den sozialen Medien, bewusst die iranische Fahne verändert zu haben. Das hält man im iranischen Lager für respektlos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Gesten dieser Art geben wird. Das ist absolut fernab jeglicher Vorstellungskraft vor dem Spiel.
Vergessen wir zum Abschluss unseres Gespräches nicht das deutsche Team gestern, das 1:1 gegen Spanien, heute Ruhetag. Am Donnerstag dann das alles entscheidende Spiel gegen Costa Rica, das dritte Gruppenspiel. Wie ist der Fahrplan für bis Donnerstag für das deutsche Team?
Ja, jetzt sind die Familien zur Mannschaft gekommen, bevor dann ab morgen wieder trainiert wird. Und dann ist der Fokus ganz klar auf Costa Rica. Das wird ein völlig anderes Spiel als das Spiel gegen Spanien, wo man gegen ein spielerisch dominantes und technisch sehr starkes Team gespielt hat und da versucht hat, auf Augenhöhe zu begegnen. Costa Rica hat gegen Japan gewonnen und dabei einen Rekord aufgestellt als die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, die jemals ein WM-Spiel gewonnen hat. Das zeigt eine Mannschaft, die sich vor allen Dingen aufs Verteidigen beschränkt. Da wird die deutsche Mannschaft jetzt zeigen müssen, dass sie mit dem Ball mehr machen kann, dass sie selbst das Spiel gestalten kann, dass sie dann auch viele Chancen kreieren muss und die dann auch verwerten muss. Das war ja das Thema auch mit Niklas Füllkrug, dem eingewechselten Torschützen gegen Spanien. Also eine schwierige Aufgabe. Noch dazu der Druck im Hintergrund, auf jeden Fall gewinnen zu müssen, am besten mit mindestens 2 Toren. Darauf wird jetzt der Fokus liegen, sich auf ein völlig verändertes Gegenüber einzustellen, dann am Donnerstag gegen Costa Rica.
Und damit sagen wir für heute vielen Dank an Deutschlandfunk-WM-Reporter Matthias Friebe, der für uns vor Ort in Doha ist. Mehr von ihm übrigens im täglichen Podcast der Deutschlandfunk Sportredaktion Players abzurufen. Morgen wieder ab 5 Uhr morgen früh, unter anderem in der kostenlosen App DLF Audiothek. Thema morgen früh dann auch das Spiel zwischen Iran und den USA, dieses brisante Spiel morgen bei der Fußball-WM in Katar.
Vielen Dank für diese kompakten Informationen von der Fußball-WM in Katar. Vielen Dank, Bastian Rudde. Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion, Sprecher Robert Oschatz.
Hitzig diskutiert werden die Vorschläge von Bundesinnenministerin Faeser zu einer schnelleren Einbürgerung. Nachdem sich schon Bundeskanzler Scholz in die Debatte eingeschaltet hatte, beziehen jetzt auch viele Zeitungen Position. Der Münchner Merkur hält die Vorschläge für das falsche Signal zur falschen Zeit. Deutschland wird gerade von einer zweiten großen Welle unkontrollierter Migration erfasst. Statt dieses Chaos zu ordnen, wollen SPD und Grüne mit der leichteren Vergabe des deutschen Passes ein neues Einladungssignal in die Welt setzen, das, so wie seinerzeit Merkels Willkommenskultur, nirgendwo überhört werden dürfte. Die Freie Presse aus Chemnitz warnt vor politischer Stimmungsmache. Die AfD wird nicht verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen. Die Union sollte populistischen Versuchungen widerstehen. Wer will, dass Deutschland ökonomisch Weltspitze bleibt, dass er Handwerker nicht erst in 3 Monaten bekommt und er selbst im Alter gut gepflegt wird, der sollte für ein modernes Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsrecht eintreten. Auch die Leipziger Volkszeitung argumentiert mit dem Fachkräftemangel und betont: Staat und Gesellschaft sind darauf angewiesen, dass die Zugewanderten der Demokratie und dem liberalen Gesellschaftssystem loyal gegenüberstehen. Eine solche Loyalität erreicht man vor allem durch Integration und durch echte Teilhabe, sprich Staatsbürgerschaft. Die Taz ist verwundert, dass sich die Liberalen gegen die Pläne stellen. Damit fegt die FDP nicht nur den Koalitionsvertrag vom Tisch, sondern auch ihr eigenes Wahlprogramm von 2021. Alles egal. Wenn es gegen Arbeitslose und Migrantinnen geht, scheint die FDP in ihrer Panik zu jeder Art von Gedächtnisverlust bereit. Themenwechsel. Der Deutsche Ethikrat hat die Politik aufgefordert, die Belange von Kindern und Jugendlichen stärker zu berücksichtigen. Dazu schreibt die Berliner Zeitung: Spätestens Anfang 2022 war klar, dass Kinder und Jugendliche nicht einfach nur Pech gehabt haben, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Sie sind vielmehr die großen Verlierer der Pandemie. Die Pforzheimer Zeitung weist darauf hin, dass die Pandemiepolitik zu psychischen Belastungen bis hin zu Depressionen geführt hat. Politik und Gesellschaft sind es Kindern und Jugendlichen nach all dem, was sie über sich ergehen lassen mussten, schuldig, dass Hilfs-, Beratungs- und Therapieangebote ausgebaut und ordentlich ausgestattet werden. Der Ethikrat erhofft sich ein bisschen Bums in Richtung Politik, fasst die Welt das Ziel der Stellungnahme zusammen. Ein bisschen Bums? Das reicht nicht. Kinder und Jugendliche brauchen ein echtes Feuerwerk der Unterstützung. Denn die nächste Krise, der Klimawandel, wird ihnen alles abverlangen.
Die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion. Vielen Dank, Robert Oschatz. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit und meiner Kollegin Susanne Burkhardt. Das Team dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und natürlich eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein.